fällt Ihnen am stärksten bei der Berichterstattung auf?
Dass die Genderisierung der Sprache sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Dass sehr viele der Kommentatoren schon bewusst damit umgehen, davon abgesehen, dass sie immer von der Fußballmannschaft sprechen, also so dieses Einkreisen oder der Umweg über das Team findet nicht so oft statt. Bei den Fußballerinnen ist es sehr unterschiedlich, die dann von sich als Torwart oder irgendwie, ist unterschiedlich. Also ja, also so ein bisschen hat schon mit der Gendersprache Einzug gehalten. Es ist insgesamt eine wertschätzende Berichterstattung, habe ich den Eindruck, wo schon im Vordergrund steht, dass da Profis sind, beziehungsweise ausgebildete Fußballerinnen, die wissen, was sie tun und die spielen können. Also beispielsweise, dass über die Technik von denen sehr viel berichtet wird, wie sie dann, ob jetzt mit 4-4-2 oder mit welcher Aufstellung, ob sie Kurzpässe spielen, wie sie in den Raum gehen und so weiter. Das finde ich recht positiv.
Das hat auch schon ein bisschen vielleicht mit der zweiten Frage zu tun, nämlich im Vergleich zur Fußball-WM der Männer. Worin unterscheidet sich da die Berichterstattung am stärksten?
Bei der Fußballberichterstattung der Männer muss nicht dazu gesagt werden, dass es Fußball der Männer ist. Das ist wahrscheinlich das Auffälligste, was da stattfindet. Und Unterschied ist sicher auch, dass längst nicht so ein Starkult betrieben wird wie bei den Männern, weil bei den Frauen die Spielerinnen längst nicht so bekannt sind. Also das ist ganz klar, eigentlich bei jeder Mannschaft in Brasilien kennt man die Marta. Birgit Prinz spielt nicht mehr, also die großen Stars, wenn man überhaupt von Stars reden kann, die gibt es nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch ganz gut.
Wie würden Sie sich eine Berichterstattung wünschen, beziehungsweise was nervt Sie am meisten, wenn Sie was nervt?
Puh. Also ich finde, es sollte schon sehr stark das Fußballerische im Vordergrund stehen. Was ich ganz gut fand, aber das war mir zu wenig, dass beispielsweise diese Diskussion um den Kunstrasen, die findet statt. Also beispielsweise, dass sich Fußballerinnen beklagt haben, dass sich dieser Kunstrasen bei Sonne bis auf 50 Grad aufheizt, dass es unerträglich heiß ist, da drauf zu spielen. Dass da die FIFA so außen vor gelassen wird, das finde ich ein bisschen feige. Ich finde es auch feige, dass nicht thematisiert wird, dass die ganze hohe Riege der FIFA es nicht für wert befindet, mitzukommen. Dass da niemand da ist von den bekannten Repräsentanten im Fußball. Das wird auch nicht thematisiert. Und überhaupt die Rolle der FIFA, beispielsweise, dass sie auch einzelnen Verbänden oder überhaupt verboten hat, von der Fußball-WM zu sprechen, ohne direkt mit dazu zu sagen, dass es die Frauenfußball-WM ist. Also da hätte eine sehr viel deutlichere Kritik geäußert werden sollen.
Hat sich Ihrer Meinung nach im Interesse für Fußball der Frauen in Deutschland seit der WM 2011 in Deutschland was verändert?
Oder? Wenig. Also es ist im Vergleich jetzt auf jeden Fall weniger Interesse, was insofern nachvollziehbar ist, die Uhrzeit, klar. Also das ist ein wichtiger Faktor. Dann gibt es auch nicht das, was es vor 4 Jahren in Deutschland gegeben hat, dass es zum Beispiel in Frankfurt gab es eine Fanmeile, die auch ganz gut besucht war, dass die Berichterstattung sehr viel zurückhaltender war, auch in den Tagesmedien, wobei die Taz beispielsweise, die hat schon eine feste Frauenfußball- oder WM-Seite. Also da gibt es sicher einen Unterschied. Was ich aber vielleicht gerade deswegen eher positiv sehe, ist, dass diese Verweiblichungszwanghaftigkeit, die es vor 4 Jahren in Deutschland gegeben hat, dass die jetzt längst nicht so extrem ist. Also das, was da die Frauen machen mussten, dass sie sich in hochhackigen Schuhen und kurzen Kleidchen für irgendwelche Werbespots haben ablichten lassen müssen, das interessiert heute niemand oder das fällt einfach flach. Und das ist sicher ein Vorteil, die können sich aufs Fußballspielen konzentrieren.
Ja, im Männerfußball sind Homophobie und Sexismus und Rassismus stark präsent. Wie ist das beim Frauenfußball? Bei den Zuschauern und so.
Da würde ich sagen, es ist vermutlich etwas stärker geworden mit Homophobie, einfach dadurch, weil Frauenfußball telegener geworden ist, weil es sehr viel mehr Frauen gibt, die sich öffentlich auch dazu bekennen, Frauenfußball gut zu finden. Und das ist nicht umsonst zu haben, sondern dazu gehört halt, das sind richtige Frauen, die Fußball machen, also nicht nur Lesben. Also das wäre jetzt der Subtext, der da immer mitspielt und der in der Weise so nicht mehr auffallend auf. Das war vor 20 Jahren, als Frauenfußball ein Randphänomen war, war das sehr viel einfacher, dass die Frauen da letztlich machen konnten, was sie wollten, weil es sowieso niemand interessiert hat. Wenn jetzt Werbeverträge mit im Spiel sind, dann ist der Druck sicherlich noch mal größer, sich da entsprechend telegen zu verhalten.
Ja, aus der Perspektive des Doing Gender, was halten Sie von der Trennung in Männer- und Frauenfußball oder ja?
Aus der Perspektive des Doing Gender finde ich es blöd, dass von Anfang an diese Trennung praktiziert wird. Es gibt viele Stimmen, dass beispielsweise im Kinder- und Jugendlichenfußball diese Trennung nicht sinnvoll ist, dass sie nicht notwendig ist, dass sie manchmal aus der Not geboren gar nicht praktiziert werden kann, weil es sonst zu wenig Fußballteams für Mädchen gäbe. Deswegen spielen sie dann bei den Jungs mit. Ich finde das sehr positiv und ich denke, das wäre ein Modell, das dann auch verlängert werden sollte, dass die Beteiligten sehr viel länger Praxis gewinnen können, miteinander zu spielen. Und ob sie jetzt dann nach Schuhgröße oder nach Haarfarbe oder was sich unterscheiden oder unterschiedliche Teams bilden, ist okay, aber es sollte nicht zwangsläufig immer nach Geschlecht sein. Und ich denke, das könnte sehr viel früher eingeübt werden, dass das nicht so das große Tabu ist, dass man dann nicht mehr von Frauenfußball sprechen muss, sondern Fußball für Männer, für Frauen, für Gemischte, für irgendjemand, aber nicht diese Segregation betreiben muss.
Abschließend noch, was wünschen Sie sich für die Entwicklung des Frauenfußball?
Da wünsche ich mir eine sehr frühe Verbindung, beziehungsweise was ich gerade gesagt habe, dass die einzelnen Beteiligten jetzt ohne den Hintergrund, dass sie nach Geschlechtern getrennt werden, von vornherein schon mal getrennt werden, dass sie miteinander spielen können, dass die sich, wenn sie schon unterscheiden, dass sie sich vielleicht andere Unterscheidungskriterien mal testweise überlegen, zum Beispiel Körpergröße oder Gewicht oder irgend sowas. Man könnte ja alles Mögliche mal probieren und gucken, was dann eigentlich rauskommt. Also das wäre ein tolles Experimentierfeld, was sich beim Fußball gerade lohnen würde, weil da eine kritische Masse dazu da wäre, wo man tatsächlich mal probieren könnte, wo man nicht von vornherein sagen müsste, na, das sind eh nur 5 oder 6, die sich dafür interessieren, da können wir jetzt nicht noch irgendwelche Unterscheidungen oder Trennungen machen, sondern da könnte man tatsächlich mal probieren und das wäre, für Fußball wäre das sicher gut.
Entscheidung da auszuprobieren, die dürfen die Spielerinnen und Spieler ja nicht selber treffen und das passiert dann auf einer Verbandsebene. Wie ist denn dort momentan die Durchmischung auch? Also was gibt es denn dort für Positionen? Wird das überhaupt diskutiert?
Nicht ernsthaft. Also das ist das größte Tabu im Sport, dass da die Geschlechtertrennung eigentlich das zentrale Unterscheidungskriterium schlechthin ist, neben der Leistungssortierung, die dann beispielsweise haben wir jetzt bei den Männern die U21 EM, dass da Alter Unterscheidung ist oder auch die Klassen A, B, C oder was es da alles für Klassen gibt. Das denke ich, das ist jetzt realistisch gesehen nicht das, was in den nächsten Jahren oder sogar auch Jahrzehnten erreicht wird. Aber ich finde es wichtig als Thema, das ständig mit in der Diskussion zu halten, um da ein bisschen was aufzumischen.